muss ich wirklich sagen, ganz neue Resultate, die wir generiert haben. Die habe ich gestern noch bekommen von meiner Arbeitsgruppe. Aber ich denke mal, Herrnstein ist durchaus ein Forum, wo man auch neuere Daten einmal diskutieren kann. Warum ich das gemacht habe, ist relativ einfach. Wenn Sie sich einmal die Literatur ansehen, welche Auswirkungen die Beatmung auf die Organperfusion im Allgemeinen hat, dann werden Sie wenig dazu finden. Wir kreieren relativ viele Daten über Verbesserung des Gasaustausches, mittlerweile auch über Entzündungsreaktionen in der Lunge und im Systemkreislauf und natürlich zur systemischen Hämodynamik. Aber wenn Sie mal fragen, ob Sie das eine oder andere Beatmungsverfahren anwenden sollen und ob Sie dann glauben, dass Ihre Organe besser oder schlechter durchblutet werden, da ist die Datenlage sehr dünn. Und natürlich sehen Sie dann immer diese Bilder. Es wird Ihnen erklärt, dass Sie diese atelektasischen Lungenareale eröffnen sollen, dass Sie die anderen Lungenareale, die gut belüftet sind, schonen sollen, damit Sie keine Entzündungsreaktion produzieren sollen. Aber wenn Sie sich einmal fragen, warum Ihre Patienten mit akutem Lungenversagen sterben, dann müssen Sie zugeben, wenn Sie auf Ihre Stationen sehen, die wenigsten sterben heute in einer Hypoxie oder an der schweren Hypoxie oder an der Hyperkapnie, sondern meistens entwickeln die Patienten nach einer Phase, in der sie schwierig von der Beatmung zu führen waren, eine inflammatorische Response, eine systemische, dann das Multiorganversagen. Und doch ein Großteil dieser Patienten verstirbt auch. Daran ändert die Datenlage auch des ARDS-Netzwerkes nichts. Da wird Ihnen gezeigt, dass etwa 39% dieser Patienten versterben. Wenn Sie sich dann die Sterblichkeit ansehen über 6 Monate oder sogar ein Jahr, geht die bei Patienten mit akutem Lungenversagen noch immer in die Höhen von 60-70%. Regionalzirkulation während maschineller Beatmung, was spielt eine Rolle? Das ist zunächst der intrathorakale Druck. Dieser bestimmt natürlich den venösen Rückstrom und den Cardiac Output, das ist klar. Gasaustausch, Säure-Base-Haushalt spielen eine Rolle, insbesondere die Höhe des PaCO2s und oder pH. Endokrine Regelkreise, das ist relativ bekannt, insbesondere für die Niere. Abdomineller Druck, dazu sage ich nicht viel, denn Manuel Braun wird da, denke ich, ausführlich dazu Stellung nehmen. Spontanatmungsanstrengungen, auch die spielen eine große Rolle, denn die bedeuten eine Zunahme der respiratorischen Muskeln und auch das kann die regionale Perfusion verändern. Und dann gibt es noch regionale Regulationsmechanismen, humorale und neuronale Regelkreise. Wie misst man nun regionale Perfusion? Eine Möglichkeit, auf die ich noch eingehen werde, ist die Mikrosphärentechnik. Das heißt, Sie applizieren ganz kleine Teilchen in den arteriellen Blutstrom, die bleiben dann in den Organen hängen und die sind entweder gefärbt, kolorierte, die benutzen wir, oder radioaktiv markiert. Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie Flussmessköpfe nehmen, also Ultraschallmessköpfe, und die an Organgefäßen praktisch anbringen. Das benötigt immer eine chirurgische Intervention und ich sage es gleich vorweg, wenn Sie über die intestinale Perfusion Daten generieren müssen, wissen Sie ja von chirurgischen Eingriffen, so ein chirurgisches Trauma führt per se zu Änderungen natürlich der regionalen Perfusion, weshalb unserer Meinung nach dieses Verfahren zumindest für Akutversuche nicht sehr geeignet ist. Bildgebende Verfahren, Spektangio-CT, Sonographie, sicherlich Verfahren, die geeignet sind für einige Organsysteme, für den Darm eigentlich nicht. Indirekte Messverfahren, Parameter, die eine Organfunktion messen, die dann maßgeblich durch die Perfusion beeinflusst wird, zum Beispiel Plasmadisappearance-Rate von induzierten Nierengewebe, da spielt sicherlich die Perfusion eine große Rolle. Wenn Sie nur den Perfusionsanteil davon generieren oder benutzen möchten, dann können Sie sie nicht so applizieren, wie sie jetzt in den kommerziell verfügbaren Geräten appliziert wird, sondern dann müssten Sie mit einem Lebervenenkatheter und mit konstanten Infusionsraten arbeiten. Mikrosphärenmethode. Das geht nur im Tierversuch, denn wenn diese Mikrosphären in den Organen hängen bleiben, dann müssen Sie die Organe gewinnen. Ja? Das bedeutet, Mit einer Präzisionspumpe können Sie diese Mikrosphären in den arteriellen Blutfluss bringen. Dann wird eine Gewebsprobe entnommen am Ende des Versuches. Dadurch, dass Sie verschiedene Farben haben, können Sie unterschiedliche, sage ich mal, Perioden oder Messzeitpunkte konservieren. Die wird präpariert, über Filter gegeben und dann wird eine photometrische Analyse gemacht und aufgrund dieser können Sie Rückschlüsse auf den Organblutfluss generieren. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel hier Perfusionsimaging über Ultraschall. Das funktioniert möglicherweise beim Patienten noch an der Niere. Am Darm, wissen Sie, aufgrund des gasgefüllten Darms ist das nicht möglich. Wir haben mehrere Daten kreiert. Ich gehe mal ein auf dieses alte Thema, hohes versus niedriges Vitalvolumen. Sie wissen, wenn Sie von einer produktiven Beatmung, also niedriges Vitalvolumen, hohe Beep-Niveaus auf ein hohes Vitalvolumen gehen, dann kommt es regelhaft, das haben alle Untersuchungen gezeigt, im systemischen Blutkreislauf zu einem Ansteigen der pro- und antiinflammatorischen Substanzen. Und Herr Ranieri hat gezeigt, dass wenn zum Beispiel das Interleukin ansteigt, mit hohem Vitalvolumen auch die Anzahl der Organversagen zunimmt. Umgekehrt Abfall dieser Zytokine, Abfall der Organversagen. In tierexperimentalen Daten hat man sich den Apoptoseindex angesehen. Und Sie sehen das hier für die Injurious, also hohes Vitalvolumen, niedriges Vitalvolumen versus hohes Vitalvolumen. Interessanterweise beim niedrigen Vitalvolumen der Apoptoseindex in der Lunge erhöht, aber deutlich niedriger in den Darmzocken. Was das für die klinische Praxis aussagt, das können wir gerne danach diskutieren. Dann gibt es eine Untersuchung, die hat vom Stewardess die eine dieser Daten über niedriges versus hohes Vitalvolumen. Ich sage nur dazu, die waren sehr mutig, die haben nämlich Bicarbonat erst gegeben, wenn der pH-Wert infolge der hyperkapnischen Azitose unter 7,0 abgefallen ist. Ja. Also ist schon, glaube ich, für klinische Zwecke mutig. Und wenn Sie sich da mal ansehen, die Anzahl der Organversagen waren nicht unterschiedlich, aber die Inzidenz der Dialyse. Und man hat es zurückgeführt auf eine Vasokonstriktion in der Niere und vermehrtes akutes Nierenversagen infolge dieser schweren Azidose bei Hyperkapnie. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie schauen die Hämodynamiken aus, niedriges versus hohes Vitalvolumen, gibt es eigentlich wenig Daten dazu. Eine der wenigen Untersuchungen ist die von Herrn Ranieri und er zeigt, dass selbst wenn man höhere Piepniveaus anwendet, das niedrige Vitalvolumen nicht zu einer Abfall des Cardiac Index führt. Offensichtlich spielt der endinspiratorische Druck und der Mitteldruck klarerweise viel mehr Rolle. Wir haben uns das angesehen mit der Mikrosphärentechnik. Was Sie hier sehen, ist mit Spontanatmung, ohne Spontanatmung. Hier Normokapnie, hier Hyperkapnie. Wenn Sie eine Hyperkapnie haben, dann kommt es regelhaft zu einer vermehrten Durchblutung der Nebennieren. Aus Datenlagen von Herrn Rubi wissen wir auch, dass bei Patienten in der Hyperkapnie die Noradrenalin- und Adrenalinspiegel im Blut hochreguliert sind. Da wurden bei den Patienten direkt diese Proben gemacht. Es kommt dadurch wahrscheinlich auch zu einem, oder unter anderem zu einer Zunahme der Herzfrequenz und bei Erhaltenbleiben des Schlagvolumenindex natürlich auch zu einer Steigerung des Cardiac-Index bei Hyperkapnie. Die Durchblutung des Gehirns wird vermehrt, das ist bekannt. Gut, wir haben jetzt dann uns angesehen zwei Gruppen. Eine milde hyperkapnische Azidose und andere Gruppe eine kombinierte respiratorische und metabolische Azidose. Das haben wir erreicht, indem wir bei Versuchstieren intravenös HCL infundierten. Und wir haben uns dann angesehen, Normokapnie, Hyperkapnie, Sie sehen PaCO2 über 80. Und dann haben wir das korrigiert mit einer ILA, einer Interventional Lung Assist, wo wir praktisch über einen Shunt eine Normokapnie wieder erreicht haben über einen extrakorporalen Gasaustauscher. weil wir interessiert waren, eigentlich was das Schandvolumen und die Veränderungen der Hämodynamik dann auch auf die Organperfusion für Aussagen haben. Gut, Sie sehen hier die noch andere Daten zuvor, nämlich von Carendas. Der hat sich das auch einmal angesehen, in diesem Fall in Schafen. Auch hier Anstieg des PaCO2, Abfall des pH-Wertes. Und einen Teil der Tiere hat er gebuffert. Und Sie sehen, dass es auch zu Cardiac-Output-Veränderungen allein infolge der Pufferung kommt. Ja. Und hier sehen Sie dargestellt mit einer Flussprobe jetzt gemessen, den Blutfluss an der Mesenterica superior. Und der war in der nicht gepufferten Gruppe, die hyperkapnisch waren und azidotisch waren, deutlich höher als in der gepufferten Gruppe. Das war eigentlich für uns einer der Anlässe, wo wir gesagt haben, man muss sich eigentlich einmal ansehen, wie verhält sich Hyperkapnie und Azidose wirklich an der Darmperfusion. Und die Daten sind, habe ich relativ frisch bekommen, daher auch noch vielleicht die etwas unfertige Grafik. Sie sehen, es kommt zum Anstieg des CO2 in der Gruppe mit der hyperkapnischen Azidose auf Werte um die 80. Entsprechende Veränderungen des pH-Werts, die waren aber vergleichbar in beiden Gruppen. HZV, bei der metabolischen Azidose blieb das weitgehend konstant. Deutlicher Anstieg bei der hyperkapnischen Azidose. Habe ich da noch was vergessen? Ja, und der mittlere arterielle Druck war etwas geringer, signifikant geringer unter der Hyperkapnie. Es ist bekannt, Hyperkapnie führt ja zu einer Vasodilatation. Wenn Sie sich jetzt ansehen, die regionalen Blutflüsse, normalerweise kann man noch, die Daten sind wie gesagt sehr frisch, ich zeige Ihnen dann noch andere, Sie können mit dieser Technik durchaus vergleichen, wie viel Blutfluss geht in die Mucosa, in die Muscularis. Also Sie können noch einzelne Organabschnitte differenzieren. Das sind jetzt einmal die Summendaten. Sie sehen, Anstieg im Magenbereich und vor allem im Duodenalbereich mit Hyperkapnie, unabhängig einmal von der Azidose. Und das ist auch nachweisbar fürs Jejunum und fürs Kolon. Jetzt der Vergleich. Sie sehen jetzt Applikation eines extrakorporalen Membrans zur Senkung des CO2. Das hohe CO2 wird gesenkt, war dann wieder vergleichbar in den beiden Gruppen. Sie sehen die Differenzen im pH-Wert und im Base-Exzess. Unter ILA kommt es zu einem weiteren Anstieg des HZVs, bedingt wahrscheinlich durch den arteriovenösen Shunt. Der betrug in etwa 1,2 Liter, nur dass Sie das mal sehen. Das ist sicherlich durchaus vergleichbar, wenn Sie hier einen HZV von 5,5 bis 6 sehen. Das entspricht durchaus klinischen Situationen. Sie sehen jetzt keine Veränderung mehr am Magen, obwohl das HZV erhöht war im Vergleich zur reinen Hyperkapnie. Bedeutete diese HZV-Erhöhung überhaupt keine Verbesserung der Perfusion im Magen-Darm-Bereich. Im Magenbereich und auch nicht im Duodenalbereich. Sie sehen, auch hier ist es abgefallen, war zwar noch höher, aber nicht mehr signifikant. Das Gleiche sehen Sie in den gesamten anderen Darmabschnitten. Auch für das Pankreas und das Kolon. Das bedeutet, nicht alle HZV-Änderungen, die wir dann beobachten und, sage ich einmal, Korrekturen, Kosmetiken einer Hyperkapnie, haben auch einen positiven Effekt auf die Magen-Darm-Durchblutung. Spontane versus maschinelle Beatmung. Ich habe Ihnen initial gesagt, wenn man sich zu sehr anstrengt bei der spontanen Atmung, dann werden Sie Ihre respiratorischen Muskeln vermehrt durchbluten. Und das kann gezeigt werden, hier alte Daten von Rochester und Mitarbeitern der diaphragmale Blutfluss und hier aufgetragen die Prozent vom Ausgangsbedingungen. Das heißt, wann immer Sie Ihre Minutenventilation steigern, kommt es zwanghaft zu einer Steigerung des diaphragmalen Blutflusses. Und da gibt es diese Daten, publiziert Anfang der 80er Jahre aus der Arbeitsgruppe von Karis Roussos. Der hat zwei Experimente gemacht. Einmal in einem septischen, einmal in einem hämorrhagischen Schockmodell. Und hat den Blutfluss gemessen, ähnlich ähnliche Technik wie wir. Maschinelle Beatmung und eine reine Spontanatmung. Bei der reinen Spontanatmung, die nicht unterstützt war maschinell, stieg der Blutfluss zu den respiratorischen Muskeln dramatisch an. Und es kam zu einer Art Stillphänomen. Sie sehen hier die Durchblutung des Gehirns, der Leber, auch der Niere war unter Spontanatmung kleiner, da ein Großteil dieses HZVs einfach den respiratorischen Muskeln zuverteilt worden ist. Und das ist eigentlich die Arbeit, die dann das Konzept war, wann immer es zu einer Schockphase kommt, muss eine maschinelle, eine möglichst kontrollierte maschinelle Beatmung erfolgen. Ob die kontrolliert ist oder nicht, ich glaube, ich wissen Sie, dass ich da durchaus anderer Meinung bin. Was Sie aber sehen können, bei der reinen Spontanatmung steigt das Laktat an. Das PO2 war interessanterweise immer besser als unter der kontrollierten Beatmung. Und der PaCO2 spielte hier nicht unbedingt eine Rolle, die waren beide eigentlich hyperventiliert. Wir haben uns das einmal angesehen, auch unter APHV, weil wir uns gedacht haben, es gab immer den Vorwurf, wenn man das in der Schockphase anwendet, dann würden die respiratorischen Muskeln vermehrt durchblutet, das würde zu einer Umverteilung des Organblutflusses führen. Natürlich, wenn Sie es mit einer reiner kontrollierten Beatmung vergleichen, wenn Sie Spontanatmung haben, wenn der Muskel arbeitet, dann muss er auch durchblutet werden vermehrt. Aber das sind zwar statistisch signifikante, aber wahrscheinlich klinisch nicht sehr relevante Unterschiede. Wenn Sie sich aber ansehen, die Datenlage zum Herzzeitvolumen, rechtsventrikulär enddiastolisches Volumen nimmt mit Spontanatmung zu, durch Erniedrigung des intrathorakalen Druckes, dadurch Zunahme des Herzzeitvolumens. Für die Niere haben wir uns das einmal angesehen, vielleicht kennen Sie die Daten. Normokapnie, Hyperkapnie mit Spontanatmung, Sie sehen hier PaCO2-Werte etwas höher unter etwas höher unter der Hyperkapnie um die 60-70. Cardiac Index war immer höher unter Hyperkapnie, wie ich Ihnen das auch schon dargelegt habe, damit auch immer bessere DO2 rechnerisch. Aber extrarenaler Plasmafluss und glomeruläre Filtrationsrate waren deswegen nicht bei diesen Patienten verbessert in der Hyperkapnie. Die war eher besser unter Spontanatmung, wahrscheinlich weil der inferior vena cava Druck niedriger war unter der Spontanatmungsanstrengungen. Im Tierversuch haben wir uns das dann auch angesehen auf die andere Organperfusion. Aufgrund des Themas präsentiere ich Ihnen aber hier ausschließlich die Magen-Darm-Daten. Was Sie hier sehen, ist die Perfusion der Magenmukose, Spontanatmung, Normokapnie, Hyperkapnie. Sie sehen unter Spontanatmung höhere Perfusion der Magenmukose im Vergleich zur normokapnischen Gruppe. Wenn Sie aber in der Muskularis sich das ansehen, dann schauen die Dinge schon ganz anders wieder aus. Das ist, glaube ich, auch sehr wesentlich, dass Sie sich diese Daten einmal ansehen. Sie kennen sicherlich noch die Messungen des Magen, die tonometrischen Messungen, wo man versucht hat, Rückschlüsse auf die Organperfusion im Magen-Darm-Bereich zu kreieren. Das heißt, Sie können zwar eine bessere Perfusion zum Beispiel der Mukose haben, das heißt aber noch lange nicht, dass die Muskularis Ihres Magens adäquat oder besser durchblutet wird. Und wenn Sie das auch dann in Relation setzen mit den transmuralen Blutflüssen, da sehen Sie dann nur mehr gegenüber die hyperkapnische Gruppe einen Unterschied, ansonsten gar nichts mehr. Dünndarm sieht es wieder etwas anders aus. Eine Arbeit, die wir jetzt publizieren werden, mit Spontanatmung deutlich vermehrter Blutfluss zur Dünndarm-Mukosa in dem Fall, sowohl zur hyperkapnischen als auch zur normokapnischen Gruppen. Ilium-Mukosa, wenn Sie sich das ansehen, deutlicher Unterschied. Auch hier wiederum sagt das, was Sie in der Mukose messen, nichts über die Verteilungen in der Muskularis aus. Das heißt, wenn ich diese Daten immer sehe, dann muss ich feststellen, dass die ganzen tonometrischen Daten, die auch wir mal versucht haben anzuwenden, um das beim Patienten zu messen, wirklich mit mehr als nur einem Fragezeichen zu versehen sind. Im Kolon haben Sie dann das Gleiche. Pardon. Auch hier sehen Sie diese Unterschiede. Pankreas sind die Unterschiede nicht sehr groß, etwas signifikant zur normokapnischen Gruppe Und jetzt komme ich zum Schluss noch zur Rückenlage versus Bauchlage. Da kann ich Ihnen diese Aufsplittung in die einzelnen Darmabschnitte nicht zeigen. Da haben wir am Patienten gearbeitet. Wichtig ist, wir haben die Bauchlage so durchgeführt, dass es nur zu einem zwar signifikanten, aber nicht dramatischen Anstieg des intraabdominellen Druckes gekommen ist. Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Wenn Sie natürlich einen Patienten so auf den Bauch legen, dass er dann in der Bauchlage einen intraabdominellen Druck von 25 oder 30 hat, dann sind natürlich die Daten, die ich Ihnen jetzt zeige, sicherlich nicht so zu halten. Wir haben uns angesehen, die renale Funktion, extrarenaler Plasmafluss, glomeruläre Filtrationsrate, Sie sehen keinen Unterschied. Und was wir versucht haben, ist, die Splanchenflussfunktion so gut wie möglich zu messen. Wir haben das damals gemacht, als wir die Daten aus den Tierexperimenten noch nicht gemacht haben, indem wir den intergastralen arteriellen PaCO2-Differenz gemessen haben. Die war nicht unterschiedlich und die Plasma-Indocyanin, diese Appearance Rate, sowohl in Rücken- als auch in Bauchlage. Auch diese war nicht unterschiedlich. Und wie wesentlich der intraabdominelle Druck ist, das möchte ich Ihnen mit der letzten Folie zeigen. Das ist nämlich die Splanchnicus während Bauchlage gemessen von einer französischen Arbeitsgruppe, das ist mittlerweile im Critical Care erschienen. Und die haben zwei unterschiedliche Betten verwendet. Ganz normale Krankenhausbetten haben den Patienten einfach auf den Bauch gelegt. Und Sie sehen das hier an diesen Säulen. Der intraabdominelle Druck geht im Mittel oder im Median von 7 zunächst auf 12 und dann auf 15 hoch. In dem gleichen Ausmaß fällt Ihnen die Plasma-Disappearance-Rate für Indocyanin-Grün ab. Umgekehrt haben Sie ein Bett mit Luftkissen, konnten Sie den intraabdominellen Druck niedriger halten und die Plasma-Disappearance-Rate für Indocyanin-Grün blieb unverändert. Man kann natürlich jetzt diskutieren, wie aussagekräftig Plasma-Disappearance-Rate für eine intestinale oder Splanchnicus-Perfusion ist, aber sie gibt als ein globaler Parameter mal für diese Funktion. Was zeigen die Daten? Hyperkapnie, aber nicht die Azidose, führt zu einer vermehrten Perfusion im Dünndarmbereich. Eine Verbesserung der Durchblutung der Mukose bedeutet nicht unbedingt eine Zunahme der Durchblutung in der Muskularis des betreffenden Darmgebietes. Ich denke, das ist ganz wichtig. Pufferung kann die Perfusion der Bauchorgane während Beatmung verändern. Also, Sie wissen ja, da gibt es große Diskussionen, ab welchem pH man buffern soll und ab welchem pH es wirklich notwendig ist. Auch hier muss man sich fragen, versuchen wir nicht eine Kosmetik oft zu kreieren? Spontanatmung verbessert die Durchblutung der Mukosa in mehreren Darmbereichen. Ohne Anstieg des abdominellen Druckes reduziert eine Bauchlage die Splanchenfluss und auch die Nierenperfusion nicht. Persönlich würde ich Ihnen daher raten, wenn Sie auch die Zusammenhänge zwischen intraabdominellen Druck und Bauchlage sehen, dass Sie Patienten, die einen kritischen hämodynamischen Zustand haben, wenn Sie sie in den Bauchlage gedreht haben, sehr wohl den intraabdominellen Druck messen und wenn er zu hoch ist, auch entsprechende Maßnahmen lagerungstechnischer Art versuchen, um den dann zu senken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.